Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Drohendes Chaos in Pakistan. Diktator Musharraf verhängt den Ausnahmezustand und entlässt den obersten Richter. Magnetbahn Größenwahn. In München demonstrieren 13.000 unter diesem Motto gegen einen Transrapid. Italiens schnelle Ausschaffung. Mailand setzt ein Dekret vom Mittwoch um und stellt erste EU-Bürger, Rumänen, an die Grenze. Ehrgeizige Pläne auf der Grimsel. Im Wallis soll die größte Windkraftanlage der Schweiz gebaut werden. Und patriotische Botschaft von der Leinwand. Russlands Präsident Putin überlässt nichts dem Zufall, auch eine Kinopremiere nicht. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Penelope Künis.
In Pakistan hätte nächste Woche das oberste Gericht entscheiden sollen, ob Präsident Musharraf bei der Präsidentenwahl Anfang Oktober überhaupt hätte antreten dürfen, weil er zugleich Armeechef ist. Kurz vor diesem Gerichtsentscheid hat Musharraf nun den Ausnahmezustand über sein Land verhängt. ARD-Korrespondent Christoph Heinzle fasst zusammen.
In der schriftlichen Anordnung begründet Musharraf den Ausnahmezustand mit einer Welle extremistischer Gewalt und mit Einmischung durch die Justiz. Das habe die Regierung geschwächt. Außerordentliche Maßnahmen seien der einzige Ausweg. Polizei und Armee fuhren bereits am Nachmittag im Regierungsviertel der pakistanischen Hauptstadt Islamabad auf. Die Constitutional Avenue wurde abgeriegelt, an der Präsidentenpalast, oberstes Gericht und auch das Gebäude des Staatsfernsehens liegen. Privatsender waren teilweise nicht mehr zu empfangen. Die Armee übernahm auch die Kontrolle über die Telefonnetze. Der oberste Richter und ausgewiesene Musharraf-Kritiker Chaudhry wurde abgesetzt, die Verfassung außer Kraft gesetzt. Am Montag wollte das oberste Gericht beraten, ob die Wiederwahl Musharrafs als Präsident vor 4 Wochen rechtmäßig war. Er war mit überwältigender Mehrheit bestätigt worden. Doch der Ausgang des Gerichtsverfahrens blieb ungewiss. Am 15. November liefe die Amtszeit des Präsidenten ab. Nun seien die Regierung und das Team um Musharraf in Panik geraten und hätten deshalb den Ausnahmezustand verhängt, meinen Beobachter in Pakistan.
Aus dem Ausland gab es erste Kritik am Entscheid Musharrafs. Der Regierungschef des Nachbarlandes Indien, Singh, rief die pakistanische Führung auf, rasch wieder zur Normalität und Demokratie zurückzukehren. US-Außenministerin Rice sagte, die USA unterstütze keine Maßnahmen, die die Verfassung verletzten. Großbritannien schließlich zeigte sich zutiefst beunruhigt. Der irakische Ministerpräsident al-Maliki hat der Türkei zugesagt, verschärft gegen die kurdischen Rebellen in Nordirak vorzugehen. An einer Regionalkonferenz in der türkischen Stadt Istanbul versprach er, die Büros der Arbeiterpartei PKK in Nordirak schließen zu lassen. Und die Nachbarländer Irak sollten dafür sorgen, dass PKK-Rebellen nicht mehr so einfach die Grenzen überschreiten könnten. Die Türkei hat an der Grenze zu Irak gegen 100.000 Soldaten stationiert. Gut einen Monat nach den gewaltsamen Protesten in Burma ist der UNO-Sondergesandte Ibrahim Gambari zum zweiten Mal in das Land gereist. Nach Angaben der UNO soll er den Dialog zwischen der Militärjunta und der Opposition in Gang bringen. Im Weiteren soll er erreichen, dass das Regime prominente Oppositionsmitglieder, die nach den Protesten Ende September festgenommen worden waren, wieder freilässt. In München haben 13.000 Personen gegen den geplanten Bau der Transrapid-Magnetschwebebahn vom Hauptbahnhof München an den Flughafen demonstriert. Das gab die Polizei bekannt. Der Bau der 35 Kilometer langen Strecke soll fast 2 Milliarden Euro kosten. Die Gegnerschaft bezeichnet den geplanten Bau als unnötig und überrissen. Die Befürworter machen geltend, dass die Fahrzeit von bisher 45 Minuten mit dem Münchner Transrapid auf 10 Minuten verkürzt würde. Erstmals hat Italien gemäß dem neuen Dekret 4 EU-Bürger aus Rumänien des Landes verwiesen. Es handelt sich um Männer mit krimineller Vergangenheit. Sie wurden in die rumänische Hauptstadt Bukarest geflogen. Das Dekret sieht vor, dass Italien Staatsangehörige der EU ausweisen kann, wenn sie die öffentliche Sicherheit gefährden. Die Regierung Prodi hatte das Dekret nach einem tödlichen Überfall eines Rumänen auf eine Italienerin beschlossen. Die Frau wurde heute unter großer Anteilnahme in Rom beerdigt. Nach dem Entscheid des Justizdepartements, die Asbestakten der SUVA über die einstigen Arbeiter von 2 Schweizer Eternitfabriken herauszugeben, hat Italien positiv reagiert. Der italienische Staatsanwalt Guariniello sagte, Das sei ein bedeutender Entscheid. Nun könne er die Untersuchungen über die verstorbenen italienischen Arbeiter abschließen. Diese hatten im waadtländischen Bayern und in Niederurnen in Glarus in Eternitfabriken gearbeitet, zu einer Zeit, als Asbest im Eternit verwendet wurde. Asbest kann Lungenkrebs hervorrufen. Guariniello verdächtigt die früheren Verantwortlichen der Eternitwerke, bewusst auf Schutzmaßnahmen für die Arbeiter verzichtet zu haben. Auf der Grimselpasshöhe soll der größte Schweizer Windpark entstehen. Laut einem Bericht der Berner Zeitung plant die Walliser Gemeinde Oberwald eine Anlage mit 21 Windrädern. Der Windpark auf der Grimsel würde 100 Millionen Franken kosten und hätte eine Stromleistung von über 50 Megawatt. Das ist etwa ein Siebtel der Leistung des Atomkraftwerks im bernischen Mühleberg. Die Gemeinde Oberwald lässt zurzeit eine Testanlage bauen, um zu messen, ob es tatsächlich genügend Wind hat. Drei Landwirte aus dem Kanton St. Gallen wollen wegen des Feuerbrands und ihren Hochstammobstbäumen an das Bundesverwaltungsgericht gelangen. Sie wehren sich gegen eine Verfügung des Kantons St. Gallen, ihre Hochstammobstbäume wegen der Feuerbrandkrankheit zu fällen. Die Landwirte sind der Ansicht, dass sich ihre Bäume nach einem sauberen Rückschnitt von selbst erholen und deshalb nicht gefällt werden müssen. Das zeigten Erfahrungen aus den USA und Deutschland. Zum Sport der Überblick von Fritz Bischoff.
Im Fußball der Super League haben um 17.45 Uhr die beiden Partien Zürich gegen Sitten und Basel gegen die Grasshoppers begonnen. Bei Basel gegen GC ist noch kein Treffer gefallen, zwei dafür in der Partie zwischen Zürich und Sion. 1:1 steht es aktuell, 5. Minute Alphonse 1:0, 6. Minute Ausgleich Rese 1:1. Im Eishockey der Nationalliga A ist eine Partie im Gang. Die ZSC Lions spielen gegen Rapperswil-Jona. Das Spiel steht in der Verlängerung. 2:2 stand es nach der regulären Spielzeit, nachdem die Zürcher bereits 2:0 geführt hatten. Motorrad. Im letzten Abschlusstraining der Saison in Valencia musste sich Tom Lütti mit einem Startplatz in der vierten Reihe und Rang 14 zufrieden geben. Für den Berner ist dies die schlechteste Startposition der Saison. In der 125er Klasse arbeitete sich Randy Krummenacher auf Startplatz 17 vor, Dominik Eggerter erreichte Rang 23. Und Automobil? Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen beendet seine Karriere. Der 39-jährige Finne fuhr zuletzt in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft DTM.
Die weiteren Themen. Letztes Aufbäumen vor dem drohenden Untergang. Pakistans Machthaber Musharraf bringt mit seinem jüngsten Streich auch noch die Letzten gegen sich auf. Kaum entschieden, schon gehandelt. Italien setzt sein noch druckfrisches Dekret um und schafft die ersten Rumänen aus. Zeig mir deine Verfassung und ich sag dir, wer du bist. Hugo Chavez' Pläne für Venezuela stoßen langsam aber sicher auf Widerstand. Und subtile Propaganda im russischen Kinosaal. Ein historischer Spielfilm soll dem Publikum als Gleichnis für Putins Stärke dienen. Seit Tagen schon droht Pakistans Machthaber Musharraf damit, den Ausnahmezustand über das Land zu verhängen. Jetzt lässt er den Worten Taten folgen. Die Telefone sind gekappt, der oberste Richter wurde abgesetzt, Pakistan im Ausnahmezustand. Und das heißt auch, die Verfassung ist vorläufig außer Kraft gesetzt. Dass Musharraf dies jetzt entschied, erstaunt nicht, sollte doch das oberste Gericht nächste Woche bekannt geben, ob Musharrafs Wahl zum Präsidenten vor einem Monat überhaupt rechtens war. Es sei die schlechte Sicherheitslage, die ihn zu diesem Schritt veranlasst hatte, sagte Musharraf. Doch was bezweckt er wirklich? Das fragte ich kurz vor der Sendung Bernhard Imhasli, den Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung.
Ich glaube, er bezweckt sein eigenes Überleben, sein politisches Überleben. Denn sonst kann man sich eigentlich keinen Reim auf dieses Verhalten machen, in einem Moment den Ausnahmezustand zu erklären, wo er sich mit seiner großen Gegenspielerin Benazir Bhutto zusammentun möchte, um sicherzustellen, demokratische Wahlen durchzuführen. Er riskiert mit diesem Schritt dieses Bündnis und natürlich auch den mindestens den stillen Rückhalt des Volkes oder weiter Teile der Öffentlichkeit.
Er hat ja auch den obersten Richter abgesetzt und das ist ja ein Déjà-vu. Als er es das letzte Mal tat, kam es zu tagelangen Demonstrationen. Nach Überleben tönt das nicht wirklich.
Man muss sehen, dass sein Verhalten sicher vom obersten Gericht oder vom Verhalten des obersten Gerichts bestimmt worden ist. Denn sonst kann man sich das eigentlich nicht erklären. In den nächsten Tagen hätte das Gericht urteilen sollen, ob die Wahl von Musharraf am 6. Oktober verfassungsgemäß gewesen ist. Und es hat Gerüchte gegeben, dass dieses Urteil negativ ausfallen würde. Und offenbar weiß Musharraf, der ja auch seine eigenen Leute unter den Richtern hat, also die Leute, die er selber berufen hat, dass Verdikt wahrscheinlich zu seinen Ungunsten ausfallen würde. Und so kann man sich eigentlich das nur erklären, dass sogleich nach der Erklärung des Ausnahmezustands der Zugang zum obersten Gericht abgeriegelt worden ist. Der oberste Richter wurde unter Hausarrest gestellt. Der Vorsitzende der Anwaltskammer des obersten Gerichts wurde verhaftet. Andere Anwälte wurden verhaftet. Und auf einen Zeitpunkt noch vor Mitternacht wurde angekündigt, ein neues Gericht zu vereidigen.
Kann seine Rechnung aufgehen?
Ich glaube nicht, dass die Rechnung aufgehen wird. Denn er hat in den letzten Wochen und Monaten mit großer Mühe, Sie erinnern sich an die großen Demonstrationen der Anwälte, die dann auch übergegriffen haben auf die Parteien und eben auch die Öffentlichkeit, hat er sich so quasi das stillschweigende Zugeständnis des Volks oder der Öffentlichkeit sichern können, eben mit dem Versprechen, als oberster Militärchef zurückzutreten, mit dem Versprechen, Wahlen durchzuführen. Und all das, all diese stillschweigende Unterstützung oder Tolerierung, wenn Sie so wollen, setzt er jetzt aufs Spiel. Also er wird in Zukunft nicht nur sich mit der sich ausweitenden Krise im Nordwesten des Landes, die ja wirklich eine sehr schwere Herausforderung des Staates und vor allem auch der Armee ist, nicht nur mit dieser Krise wird er sich auseinandersetzen müssen, sondern er wird wiederum Straßendemonstrationen unter Kontrolle bringen müssen. Und ich glaube nicht, dass Musharraf, so angeschlagen wie er ist, und auch die Armee fähig sein werden, diesen Zwei-Fronten-Krieg wirklich erfolgreich durchzuführen.
Sie sprechen die Armee an. Ist die denn immer noch bedingungslos hinter ihm?
Ich glaube schon. Ohne die Armee, ohne den Rückhalt der Armee, hätte er diesen Schritt nicht gemacht. Vor allem deshalb auch nicht, weil es fragwürdig ist, ob er die Unterstützung der USA hat. Und gegen die USA und die Armee zusammen hätte er das nicht getan.
Wie wird jetzt die Bevölkerung reagieren? Was droht Pakistan jetzt?
Ich glaube, es wird wieder zu einer Destabilisierung kommen. Und zwar, Sie wissen, Pakistan, das ist nicht das erste Mal, dass in Pakistan das Kriegsrecht oder der Ausnahmezustand erklärt wird. Pakistan hat eine lange Geschichte von solchen Militäreingriffen und es hat natürlich auch eine lange Geschichte von Protesten dagegen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute in Pakistan, die sich das nicht bieten lassen werden, die in den nächsten Tagen wieder auf die Straße gehen werden.
Im Januar wären ja eigentlich Parlamentswahlen angesagt. Kann man schon mit Sicherheit sagen, die finden nicht statt?
Ja, ich glaube, das kann man mit relativ großer Sicherheit sagen. Ich nehme an, dass Präsident Musharraf sagen wird, dass er diese Wahlen nicht annullieren wird, sondern verschieben wird. Er wird sicher auch sagen, dass er diesen Schritt im Interesse der Demokratie unternommen hat. Aber es scheint so zu sein, dass diese Wahlen nicht einfach um ein paar Wochen oder Monate verschoben werden, sondern dass sich das in die Länge ziehen könnte.
Eine Frage noch zur Oppositionsführerin. Die Meldungen, die uns von Benazir Bhutto erreichen, sind widersprüchlich. Sie ist ja zurzeit in Dubai. Geht sie nun zurück nach Pakistan oder nicht? Was wissen Sie über ihre Pläne?
Sie ist inzwischen schon in Pakistan gelandet. Sie war noch vor der Erklärung des Ausnahmezustandes, hatte sie sich entschlossen zurückzukehren. Und als dieser dann erklärt wurde und das Flugzeug stand dann noch auf dem Flughafen in Dubai, ist sie kurz ausgestiegen und hat sich dann entschlossen, doch nach Hause zu fahren, also nach Karachi zurückzukehren. Und so viel ich jetzt gehört habe, ist sie inzwischen dort gelandet.
Was kann sie denn tun?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, der Druck auch aus der eigenen Partei wird groß sein, dieses Bündnis, dieses, was ja immer ein Zweckbündnis war, eben im Hinblick auf Wahlen, dieses Bündnis noch länger aufrechtzuerhalten. Sie hat den Ausnahmezustand nicht direkt verurteilt, so viel ich weiß, aber auch wenn sie das wollte, ich glaube nicht, dass sie weiterhin ein Zusammengehen mit Musharraf politisch durchhalten könnte.
Informationen von Bernhard Imhasli von der NZZ. Was vielerorts befürchtet worden war, ereignete sich gestern Nacht auf einem Parkplatz bei Rom. Eine Bande von Vermummten griff drei Rumänen mit Knüppeln und Messern an. Es ist anzunehmen, dass die Tat als Vergeltung für die brutale Vergewaltigung einer Italienerin gedacht war. Die Frau war am Dienstag von einem 24-jährigen Rumänen überfallen und so schwer verletzt worden, dass sie am Donnerstag starb. Daraufhin hatte die italienische Regierung ein Dekret erlassen, das die Ausweisung von EU-Bürgern aus Italien erleichtern soll. Kaum in Kraft, schon umgesetzt. Letzte Nacht hat Italien die ersten Rumänen ausgewiesen. Rolf Pellegrini.
Vermummte Vigilantes gegen Rumänen. Das demokratische Italien ist entsetzt und drückt das auch aus. Außenminister D'Alema meinte heute, Italien würde mit Rumänien eng zusammenarbeiten, es würde aber auch die Akte von rassistischen Schlägern bekämpfen. Denn solche Taten seien so kriminell wie die Aggressionen, die von marginalisierten Ausländern begangen würden.
Combattere anche uno squadrismo razzista che è un fenomeno criminale, esattamente come lo sono le aggressioni che possono essere compiute da sbandati, da immigrati.
Freilich, einige Extremisten freuen sich. Ein Mitglied der faschistischen Fiamma Tricolore sprach gestern ganz offiziell den Bastonatori, den Schlägern, seinen Dank aus. Die Lage sei unhaltbar, die Leute würden von jetzt an Selbstjustiz üben, drohte er an. Wie weit diese Meinung in Italien verbreitet ist, wir wissen es nicht. Aber das Malaise über eine unkontrollierte Einwanderung ist überall spürbar. Innenminister Amato meinte seinerseits, es sei eingetroffen, was er befürchtet habe. Nun müsse aber auch die EU handeln. Man wird sehen, wie die Gemeinschaft nächste Woche reagieren wird. An einer ausgedehnten Debatte über die Ausländerproblematik dürfte sie kein Interesse haben, denn man weiß nie, wohin sich diese entwickelt und ob nicht plötzlich auch in anderen EU-Ländern jene die Oberhand gewinnen, die die Immigration ganz und gar nicht als Chance, sondern nur als Bedrohung empfinden. Und Auswirkungen auf die Diskussionen über die Opportunität eines EU-Beitritts der Türkei sind nicht auszuschließen. Derweil ist seit gestern Abend das neue blitzschnell vorgezogene Ausweisungsdekret Italiens in Kraft. Es gibt den Polizeipräfekten die Handhabe, nicht nur kriminelle und vorbestrafte Ausländer auszuweisen, sondern auch jene, welche die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit des Staates gefährdeten. Solches konnte bisher nur der Innenminister anordnen. Noch fragwürdiger erscheint aber die schwammige Formel, es sollten auch jene ausgewiesen werden können, die Verhaltensweisen zeigten, welche mit der Menschenwürde oder den Menschenrechten unvereinbar seien. Der Kautschuk-Artikel, kritisieren einige, könnte auch willkürlichen Ausweisungen Vorschub leisten. Zwar soll in jedem Fall nach dem Polizeipräfekten noch ein Friedensrichter das letzte Wort haben, aber einige befürchten, auch aufgrund der bisherigen Praxis klammheimlicher oder zumindest nicht transparenter polizeilicher Ausschaffungen, dass dies kein ausreichender Sicherheitsriegel gegen Missbräuche sei. Eines ist sicher, Italien wird seine Einwanderungspolitik auch mit erleichterter Ausweisungspraxis nicht in den Griff bekommen. Es ist eben zu leicht, in Italien unterzutauchen. Registriert werden nur einige wenige Immigrati, denn sonst wäre ja Italien im Rahmen des Schengener Raums als Erstankunftsland für diese verantwortlich. Und EU-Bürger bewegen sich ohnehin frei. Die Attraktivität des italienischen Schwarzarbeitsmarkts ist jedenfalls ungebrochen. Er ist und bleibt ein Magnet. Und so manches Unternehmen schätzt die billigen Arbeitskräfte, für die es keine Sozialabgaben bezahlt. Dass der Immigrationsdschungel aber natürlich auch illegales oder kriminelles Verhalten einiger weniger fördern kann, wird verdrängt.
Rolf Pellegrini. Hugo Chavez, der Präsident Venezuelas, macht vorwärts mit seiner Verfassungsreform. Das Parlament hat das Vorhaben gestern abgesegnet. Gleichzeitig kam es an mehreren Universitäten zu Studentenprotesten. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Student erschossen. Das neue Grundgesetz ist also heftig umstritten. Aber worum geht es eigentlich? Ist es der Anfang einer Diktatur oder geht es um eine Demokratisierung der Gesellschaft, wie die linke Regierung behauptet? Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Eine Hürde, eine demokratische, muss die Chavez-Verfassung erst noch nehmen. Im Dezember kommt der Entwurf zur Abstimmung. Um in Kraft zu treten, muss der Verfassungstext Gnade finden vor dem Volk. Hugo Chavez unternimmt damit den Versuch, sich vom Souverän die Krone aufsetzen zu lassen als Caudillo, als sozialistischer Landesvater, der wiederwählbar sein will bis zum Lebensende. Ob die neue Verfassung nur Ausdruck ist eines undemokratischen und autoritären Führungsstils, wie das die Opposition, die Kirche sowie Teile der Studenten und der Unternehmerschaft behaupten, ist sehr umstritten. Zwei Drittel der Wähler weist Chavez hinter sich, auch nach 8 Jahren an der Macht. Aber man hat den Eindruck, mehr als mit seinem tropischen Sozialismus halte er sich die Leute mit seinen Ölmilliarden und der Verteilungspolitik bei der Stange. Dabei gebärdet sich die Bewegung von Hugo, dem politischen Wirbelsturm, wie der Elefant im Porzellanladen. Intolerant mit Andersdenkenden, jeder Transparenz in der Regierungsführung abgeneigt und sehr darauf bedacht, die Gewaltentrennung mindestens in der Praxis aufzuheben. Aber trotz allem, autoritär ist Chavez ganz bestimmt, ein Diktator oder totalitärer Herrscher ist er nicht. Bis jetzt jedenfalls nicht. Die neue Verfassung schafft Grundlagen, die trotz einer Handvoll basisdemokratischer und föderalistischer Elemente den politischen Pluralismus in Venezuela zumindest in Frage stellen. In einer Republik, die per Verfassung als sozialistisch definiert wird, ist die bürgerliche Opposition leicht in die Ecke der Reaktionäre und der Illegalität zu stellen. Man kann Chavez nicht im Vornherein unterstellen, dies zu beabsichtigen. Andererseits bräuchte es nur einen kleinen Schritt dazu, denn als Haudegen bewegt er sich meistens ganz am Rand der Rechtsstaatlichkeit. Die neue Verfassung ist recht ambivalent. Zwar wird Privateigentum ausdrücklich respektiert. Andererseits soll aus politisch neutralen Streitkräften jetzt eine antiimperialistische Waffe werden. Sozialismus, Vaterland oder Tod, genauso wie in Kuba, sollen die Uniformierten in Zukunft salutieren. Chavez hat die Schraube nach seiner Wiederwahl im letzten Dezember kräftig angezogen und die ganze Energiewirtschaft verstaatlicht. Vom Kongress hat er die Vollmacht, 1,5 Jahre mit Dekreten regieren zu können. Aber es regt sich Widerstand, die protestierenden Studenten sind ein neuer Faktor in Venezuela. Es sind nicht nur Herrensöhnchen oder Ziehkinder von Oppositionellen, die aus Sorge um die Freiheiten auf die Straße gehen. Die Bewegung ist stark gemischt und sie steht noch ganz am Anfang. Auch den Kommunisten und weiteren bisherigen Bündnispartnern von Chavez ist jetzt nicht mehr ganz wohl. Sie betonen, sie stünden sehr wohl für den Sozialismus, aber für einen demokratischen. Denn Chavez will wirklich über alles bestimmen, selbst über die Reserven der Zentralbank, die ihre Autonomie verlieren soll. Nur darf man nicht vergessen, dass die lateinamerikanische Geschichte reich ist an Caudillos, die sich übernommen haben.
Im russischen Fernsehen sind seit heute die ersten Wahlspots für die Parlamentswahlen vom 2. Dezember zu sehen. Die Parteien erhalten ab sofort das Recht, in den Medien Wahlwerbung zu betreiben. Der Spielfilm 1612, der diese Woche in den russischen Kinos angelaufen ist, versteht sich zwar nicht als Wahlwerbung, aber die zeitliche Koinzidenz ist wohl kein Zufall. Der aufwendig gedrehte Streifen mit viel Schlachtgetümmel vor historischer Kulisse soll vom Kreml in Auftrag gegeben worden sein. Er spielt in der sogenannten Zeit der Wirren im 17. Jahrhundert. Der Regisseur macht keinen Hehl daraus, dass 1612 eine Allegorie, ein Gleichnisbild für Putins Russland ist. Max Schmid.
Russland feiert morgen den Tag der nationalen Einheit. Das ist ein neuer Feiertag, der den 7. November, den Tag der großen Oktoberrevolution, ersetzt. Das Gedenken an die russische Revolution von 1917 – so hatte es der Kreml vor 2 Jahren beschlossen, sei nicht mehr zeitgemäß. Dass aber in Russland äußerst unpopulär wäre, einen arbeitsfreien Feiertag einfach zu streichen, wurde der 4. November zum Feiertag auserwählt. Er erinnert an die Vertreibung der polnischen Besatzer aus Moskau im Jahre 1612 Und genau diese Episode der russischen Geschichte schildert der Film 1612, der jetzt in Moskau seine glanzvolle Premiere hatte. Die Epoche nach dem Tod des Zaren Ivan des Schrecklichen, in welcher der Film spielt, ist als Zeit der Wirren in die russische Geschichte eingegangen. Sie ist geprägt von Machtkämpfen, von falschen Zaren, der Erschütterung des sozialen Gefüges und der Besatzung durch Schweden, Deutsche und Polen. Nach der Befreiung Moskaus von den polnischen Besatzern wählen die Bojaren Michail Romanow zum Zaren. Er begründet eine neue Dynastie und in Russland kehrt wieder Ordnung und Stabilität ein. Im Actionfilm, der viel Blut, Kanonen und Schwerter zeigt, werden die dramatischen Ereignisse aus der Optik von Bauern geschildert. Es sind patriotische Russen, die fast daran verzweifeln, dass kein starker Führer auftaucht, der die neuen Herren aus dem Westen vertreibt und Russland wieder zu einem Land macht, auf das man stolz sein kann. Regisseur Wladimir Khatinenko erklärte in einem Zeitungsinterview, die im Film geschilderte Zeit sei eine äußerst wichtige Epoche und sie sei von Bedeutung für das Verständnis der Gegenwart. Die 90er Jahre, die Zeit nach der Perestroika, habe viele Parallelen zur Zeit der Wirren. Sie hätten beide etwa gleich lang gedauert und für damals wie heute gelte, dass das russische Volk ein großes Bedürfnis nach einem Zaren habe. Ein guter Zar, ein Mann wie Putin, der Russland seinen Stolz zurückgibt, möchte man hinzufügen. Die Parallelen sind wohl mehr als ein Zufall. Der Kreml soll den Film als Beitrag zum Feiertag des 4. November angeregt haben. Dennoch passt er wunderbar zur gegenwärtigen Kampagne für die Duma-Wahlen, die von der Regierungspartei zu einem Referendum über Putin erklärt wurden. Auch die Botschaft des Filmes, wonach die äußeren Feinde Russland nichts anhaben können, wenn es einig ist, passt gut zur Strategie des Kremls, der immer wieder vor einer Einmischung des Westens in Russlands innere Angelegenheiten warnt.
Das war ein Beitrag von Max Schmid aus Moskau. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Barbara Neverschiel, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.